ARD. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Sehr, sehr gutes Beispiel für weitere Arbeitsteilung, Kooperation und digitale Transformation ist die ARD Audiothek Next. Das Ziel, das wir haben, ist, dass wir im nächsten Jahr die Audiothek Next an den Start bringen. Und dieses Ziel bedeutet, dass wir mittelfristig 41 Hörfunkwellen-Apps einstellen. 41 wollen wir einstellen und ihnen gemeinsam eine Plattform geben. Und das beginnt im Laufe des Jahres 2025 mit den ersten 17 Apps und die anderen folgen dann. Damit, mit dieser Audiothek Next App, bündeln wir alle Hörfunkprogramme, alle Podcasts, alle Hörspiele und damit machen wir auch die deutsche Mediennutzung ein Stück weit wieder unabhängiger von ausländischen Plattformbetreibern.
Dr. Kai Kniffke war das, der ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant, nach einer ARD-Sitzung in dieser Woche. Wenn es soweit ist, im Laufe des Jahres 2025 erfahren Sie es hier an dieser Stelle. Noch können Sie ja Radio 1 mit der Radio 1-App hören. Auch dieses Medienmagazin in der Ausgabe vom 28. September 2024. Mit Frank Überall, Zino Berette, Daniel Moosbrucker und Christian Maria Fröder. Und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ich bin der festen Absicht, der Journalismus darf nicht sterben. Um sein Ableben zu verhindern, kommt es aber entscheidend darauf an, dass er sich modernisiert, sein gesellschaftlicher Wert als unverzichtbar für unsere Demokratie vehement in unsere Aufmerksamkeit rückt und wir Wege finden, wie seriöse Nachrichten und Einordnungen unsere Meinungsbildung ermöglichen. Zitat Ende. Das schreibt der Journalist und ehemalige Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes DJV Frank Überall in einem Buch, das gerade im Dietz Verlag erschienen ist, unter dem Titel Deadline für den Journalismus, wie wir es schaffen, nicht zur Desinformationsgesellschaft zu werden. Den geplanten Rückbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch die Medienpolitik mit der Streichung von 20 Radioprogrammen und 4 bis 5 TV-Spartenkanälen, wie letzte Woche hier besprochen, können Sie nicht gemeint haben, Herr Überall. Und damit herzlich willkommen, Frank Überall in der Leitung, denn Ihr Buch ist kein Reflex auf Tagesaktualität, sondern ein Reflex auf was?
Ja, hallo Herr Wagner. Ein Reflex darauf, was ich als Medienforscher, als Medienschaffender und eben auch als Vorsitzender der Journalistengewerkschaft in den vergangenen Jahren beobachtet habe, wie sich der Journalismus entwickelt, wie sich auch unsere Einstellung als Gesellschaft zum Journalismus entwickelt. Und ich glaube, da müssen wir gut drauf aufpassen, dass wir weiterhin einen guten Journalismus haben, denn wir brauchen wir für die Demokratie. Wir brauchen unabhängige, wir brauchen kritische, wir brauchen gut recherchierte Nachrichten und wir müssen sehen, dass diese Nachrichten auch weiterhin bei den Menschen ankommen und nicht übertüncht werden von irgendwelchen Lügengeschichten, Gerüchten und Ähnlichem. Das muss unterscheidbar bleiben, damit wir einen gemeinsamen Kommunikationshaushalt haben.
Halten Sie die Idee der Medienpolitik gerade in diesem Zusammenhang für brillant, hier eher zu kürzen?
Nein, das ist absolut nicht brillant. Man sollte sich natürlich Gedanken darüber machen, wie wir an die Menschen rankommen. Und jetzt einfach mal zu sagen, die Übertragung in Radiowellen, das schieben wir jetzt alles irgendwie in die digitale Welt. Das ist dann schon schwierig. Das ist ähnlich wie mit den gedruckten Zeitungen. Das erreicht dann halt manche Menschen nicht mehr. Insofern müssen wir diversifizieren. Wie bekommen wir es hin, auf unterschiedlichsten Wegen die Menschen zu erreichen? Und jemanden, der beispielsweise ein Klassikprogramm im Radio bisher gehört hat, das dort nicht mehr bekommt, der wird sich nicht in irgendeine App einwählen und dann dort die Dinge finden. Der wird sich vielleicht möglicherweise dann nochmal mit Schallplatten-CDs oder Streaming-Angeboten begnügen. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Menschen einer so speziellen Zielgruppe dann zu etwas für sie doch eher Ungewohntem, zumindest in der Mehrheit, dann greifen.
Die These dahinter ist ja bei der Medienpolitik, wenn ich das richtig verstanden habe, das System öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist zu teuer. Also muss man hier möglichst für Stabilität sorgen in der Beitragsbeschaffung. Man kann den Bürger nicht weiter belasten. Aber, und damit kommen wir zu Ihren Kernthesen gegen die Deadline für den Journalismus. Also die erste These, die Sie da formulieren in Ihrem Buch, Journalismus ist lebenswichtig für die Demokratie. Ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung wird das akzeptieren. Guter Journalismus, These 2, ist unabhängig vom Trägermedium und ist nicht umsonst zu haben. Aber Da steht tatsächlich das Medienbudget der Bevölkerung dagegen. Wie wollen Sie denn das lösen?
Naja, wir müssen auf jeden Fall trotzdem darüber nachdenken, wie wir an die Menschen rankommen und da auch innovative Ideen haben. Es gibt viele junge Menschen, die beispielsweise, und nicht nur junge Menschen, die sehr computerspielsozialisiert sind, wo es auch erste Ansätze gibt, beispielsweise von der New York Times, sogenannte Serious Games, also Computerspiele mit sehr ernstem Inhalt zu machen. Ich habe junge Menschen getroffen, die sich plötzlich in Denkmälern sehr gut auskannten, obwohl sie nie da waren, weil sie das in einer Spielewelt erfahren haben. Das heißt, man kann auch journalistische Geschichten umsetzen in eine solche Welt. Andere möchten vielleicht künftig ihre Nachrichten auf einer Folie auf dem Kühlschrank haben oder möglicherweise auf ihre Kontaktlinsen projiziert bekommen. Da ist vieles denkbar. Aber um das etwas näher ranzuholen, wir müssen zum Beispiel eine Tageszeitung heute natürlich auch gedruckt noch ausliefern. Aber beispielsweise für Menschen wie mich, die viel unterwegs sind, als PDF auf dem Tablet oder eben auch als Internetangebot. Das sind unterschiedliche Zielgruppen und letzten Endes muss aber dann tatsächlich, und da kann man dann in der Tat auch in Redaktionen oder in Medienhäusern sparen, die Recherche nur einmal aufgemacht werden. Und es muss dann diversifiziert werden. Es muss dann auf den unterschiedlichen Kanälen aufgearbeitet werden. Und die können sich auch gegenseitig befruchten. Der britische Guardian beispielsweise hat es geschafft, über Instagram Menschen in seine App und auf seine Website zu bekommen und die auch ans Zahlen zu bekommen. Also mit Teasing-Formaten auf Instagram, das geht schon.
Aber soziale Netzwerke, schreiben Sie, These 3, dürfen journalistische Veröffentlichungen nicht ausbremsen, sondern sollten verpflichtet werden, Public Value in besonderer Form sichtbar zu machen. Also den Gemeinnutz stärker rausstellen. Wie soll das funktionieren? Schlagen Sie da irgend sowas wie so einen Umweltengel vor? Oder wie soll das gehen?
Ja, im Prinzip brauchen wir sowas wie einen Algorithmus-TÜV. Es kann doch nicht sein, dass versteckt wird, was ernsthafte Nachrichten sind. Auf der anderen Seite aber Gerüchte, Beschimpfungen, zum Teil Beleidigungen, sogar strafbare, gefakte Anzeigen. Auch das kriegen wir immer wieder mit, dass die Anzeigen da gar nicht von denen sind, die sie vergeblich dort veröffentlicht haben sollen. Also alles Mögliche an Hass, an Hetze, an Fälschungen wird einem in die Timeline gespült, aber der eigentliche Journalismus nicht. Da müssen wir als Gesellschaft, das ist ja nicht irgendwie vom Himmel auf uns gekommen, sondern wir als Gesellschaft müssen darüber nachdenken, was wollen wir? Wir wollen doch auch nicht den ganzen Tag Horrorvideos und Pornos im Fernsehen haben. Und genauso kann es auch nicht sein in den sozialen Netzwerken, dass wir dort quasi mit Müll zugeworfen werden und ernsthafte Informationen nahezu gar nicht mehr zu sehen bekommen. Es gibt sie ja, wenn man sie danach sucht, aber sie muss eben auch so ausgespielt werden, dass sie auch sichtbar ist.
Sie fordern oder Sie sagen zumindest, Journalismus ist zu kennzeichnen mit einem innovativen Qualitätssiegel oder zumindest zeichnet ein solches professionellen Journalismus aus und den Verzicht auf bzw. den verantwortungsvollen Umgang mit KI. Also da müsste man jetzt ja andauernd irgendwelche Warnflaggen positionieren. Wie soll das zum Beispiel im Radio gehen? Ich habe zum Beispiel in dieser Sendung 2 Interviews aufgezeichnet, die ich mit KI verbessert habe, tontechnisch. Müsste ich da jetzt sozusagen auch nochmal einen Disclaimer setzen vorher? Was schlagen Sie vor?
Naja, ich sollte es genauso, wie wenn man es vorher aufgezeichnet hat, deutlich machen. Aber es geht eben genau um diesen verantwortungsvollen Umgang. In dem Buch plädiere ich da sehr klar für. Es gibt natürlich technische Anwendungen, die ganz normal sind oder ganz normal werden. Und deswegen bin ich auch mittlerweile und habe auch mal für ein Siegel plädiert, dass etwas KI-frei ist, aber mittlerweile, man lernt ja hinzu, gehe ich davon aus, wie die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass schon in sehr kurzer Zeit der allermeiste Teil zumindest mit KI bearbeitet ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Man muss nur eben sehen, dass die anständig angewendet ist. Dass Sie jetzt nicht diese Stimme hier von mir aufnehmen und daraus irgendetwas machen, was Ihnen jetzt gerade gefällt, was ich nie gesagt habe. Es geht eben um diese Wahrhaftigkeit und dann geht es eben darum, ein umfassendes Gütesiegel zu haben. In meiner Vorstellung eine Mischung aus Stiftung Warentest und Deutschen Spendensiegel. Das erste ist etwas, wenn ich mir eine Zahnpasta in der Drogerie kaufe, ich habe doch keine Ahnung, ich bin doch kein Chemiker, dann verlasse ich mich auf ein solches Siegel, das sehr bekannt ist. Und das andere, das Spendensiegel, hat den Vorteil, dass man es auch entziehen kann. Und wenn beispielsweise die Bild-Zeitung ständig gegen den Pressekodex verstößt und eine Rüge nach der anderen kassiert, hat das heute keine Folgen. Da müsste sie dann wieder neu drum kämpfen, dieses Siegel wieder zu bekommen. Das könnte man mit einem Punktesystem machen, wo man zum Beispiel auch, wie in Österreich bei der Presseförderung neuerdings, die Tarifbeschäftigung der Mitarbeitenden mit einbezieht. Es gibt also vielfältige Punkte, die man in einem solchen Qualitätsbegriff zusammenfassen kann und wo man dann eben sich darauf verlassen kann, dass das, was ich ich dort bekomme, das ist tatsächlich menschengemachter, anständiger, guter Journalismus.
Journalismus wird als steuerrechtlich, als gemeinnützig anerkannt, eine weitere These von Ihnen. Wer soll das entscheiden? Die Bild-Zeitung macht ja auch Journalismus. Sollen die jetzt plötzlich gemeinnützig anerkannt werden?
Ja, wir haben im sozialen Bereich auch einträchtig nebeneinander wirtschaftlich tätige Träger und gemeinnützige Träger. Das ist im Journalismus auch denkbar. Wie man das Unternehmen organisiert, ist ja erst einmal zweitrangig. Auch große Medienunternehmen machen guten Journalismus heute. Aber es gibt eben zum Teil auch Lücken, gerade im Lokaljournalismus. Und da müssen wir uns drüber nachdenken, wie können wir die füllen, wo also keine ganz großen Gewinne zu machen sind. Bei allem Lamentieren und bei allem Heulen über den Zustand des Journalismus bzw. des Journalismus als Gewerbe, wo man nicht mehr ganz so hohe Gewinne machen kann wie in der Vergangenheit. Zum Beispiel auch, wenn man Anzeigenabteilungen, wir haben es jetzt bei Springer und KKR nochmal gesehen, dem Finanzinvestor, wo dann der Anzeigenbereich abgekoppelt wird, der früher zur Finanzierung mit beigetragen hat. Also da, wo möglicherweise sich das Ganze nicht mehr lohnt, beispielsweise im Lokaljournalismus, sollten wir die Gelegenheit geben, auch gemeinnützige Unternehmen, gemeinnützige GmbHs beispielsweise oder Vereine, in diese Lücke springen zu lassen, sollte also ein Nebeneinander und nicht ein Gegeneinander geben.
Und alles das kann man sehr detailliert nachlesen, auch wie sich der Journalismus in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, in dem Buch von Frank Überall, den Sie gerade live im Radio gehört haben. Deadline für den Journalismus? Fragezeichen. Wie wir es schaffen, nicht zur Desinformationsgesellschaft zu werden. Ich bedanke mich, Frank Überall. Es ist erschienen, sollten wir vielleicht noch nachtragen, im Dietz Verlag, 224 Seiten, einmal als broschürtes Werk für 22 € und dann als E-Book zum sofortigen Runterladen für 19,99 €. Auch hier gilt Ihre These, Journalismus muss bezahlt werden. Gratis-Angebote sind eher eine Vernebelung als Journalismus. Vielen Dank, Frank Überall.
Danke, Herr Wagner.
Damit wie Ende August versprochen die September-Podcast-Tipps von Esther Simon als Tino Beretta aus dem Internet, die auf X den Untertitel trägt Podcastinierin vor dem Herrn und jetzt uns in Folge 8 weiter in die Welt der Medienpodcast-Episoden einführt. Und zwar nicht ganze Episoden, Staffeln sozusagen, sondern ausgewählte Episoden aus verschiedenen Podcasts. Frei nach dem Motto, wer das Radio 1 Medienmagazin mag, könnte auch Interesse haben für Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Letztes Mal gab es Tipps aus dem Pool des House of Podcast Festivals in Berlin, Zino Berette. Diesmal?
Ja, diesmal oder heute schließt mein Thema an die Analyse von Frank Überall an, dass die Medien unter Druck stehen und professionelle Nachrichten und Faktenanalysen im Schatten von populistischen Inhalten an Wert verlieren. Also ich fühle mich zuweilen in meinem Konsum von Medien, insbesondere von sozialen Medien, von Populismus umzingelt und erlebe zum Beispiel sehr aufgeheizte und eng geführte Debatten, die völlig an der Komplexität der Probleme und der etwaigen Lösungen vorbeigehen. Und das erzeugt so eine Dissonanz in mir und das beunruhigt mich. Und gegen Beunruhigung hilft Analyse und das Verstehen von Mechanismen. Und dabei haben mir die drei folgenden Podcast-Empfehlungen geholfen, die ich heute weitergeben möchte.
Die erste Empfehlung lautet?
Meine erste Empfehlung für heute ist der politische Pausen-Podcast. Das ist ein Podcast der Universität Duisburg-Essen. Host ist hier Dr. Julia Schwanholz. Und in der Ausgabe vom 4.7.2024 mit dem Titel Gefahr von rechts, was uns Populisten versprechen, ist der Gast Dr. Marcel Lewandowski, ein Politologe, der gerade das Buch herausgebracht hat, Was Populisten wollen. Und was Julia Schwanholz gelingt in dem Gespräch mit Marcel Lewandowski, ist eine solide Grundlage zum Verständnis von Populismus zu schaffen. Und dementsprechend wird zu Beginn auch erstmal der Begriff Populismus definiert.
Erstmal heißt Populismus jede Form von Politik oder politischer Ideologie in einem weitesten Sinne, die auf der einen Seite ein wahres Volk ansprechen will und sich zu seinem Sprachrohr macht, also sagt, das wahre Volk hat einen Willen, es verkörpert die Moral und ideelle Grundlage dessen, was unser Land ausmacht. Das ist diese Volkszentriertheit. und die auf der anderen Seite sich gegen die politischen Eliten wendet, die genau wie das Volk selbst als homogene Klasse gesehen werden, also die da oben. Und denen wird, wenn gleich das Volk gut und moralisch auf der richtigen Seite steht, unterstellt, dass sie eigeninteressiert, korrupt und insgesamt nicht legitimiert werden, den Volkswillen zu vertreten. Das behaupten nämlich nur die Populisten von sich selbst.
Anschließend an diese Definition geht es in dem Gespräch um Entstehung und Wirkungsweise von Populismus, wer Populismus verwendet und wer sich davon angesprochen fühlt. Und ein Schlüsselsatz in dem Gespräch war für mich, Populismus ist ein Kind von Demokratie oder genauer gesagt ein Kind der Krisen von Demokratie. Und das bedeutet, Populismus wird nicht einfach weggehen, sondern wir werden lernen müssen, damit umzugehen.
Empfehlung Nummer 1, politischer Pausenpodcast, Podcast der Uni Duisburg-Essen mit Dr. Julia Schwanholz, die Ausgabe vom 4.7.2024, Gefahr von rechts und was uns Populisten versprechen. Dann die zweite Empfehlung.
Die zweite Empfehlung ist eine Ausgabe aus der Lage der Nation. Hosts sind hier Philipp Banse und Ulf Burmeister. Die Ausgabe 396 vom 8.9.2024 mit dem Titel Welche Verantwortung tragen Medien für den Aufstieg von Populisten? Und zu Gast ist hier die Politologin Dr. Julia Reuschenbach, die zusammen mit Radiomoderator Corbinian Frenzel gerade das Buch Defekte Debatten rausgebracht hat. Und in dem Gespräch geht es über die Erklärung von populistischen Mechanismen hinaus um die besonderen Herausforderungen, die Berichterstattung über populistische Parteien erfordert. Und eine neuralgische Falle, in die dabei getappt wird, hat sich ja jeder von uns schon erlebt, weil sie zum Beispiel an ganz prominenter Stelle in Polit-Talkshows zur besten Sendezeit stattfindet.
Ich glaube, was schief geht oft und auch wahrscheinlich immer wieder schief gehen kann, das ist gar kein Vorwurf, weil ich ahne, wie so eine Live-Situation in einem Interview auch die Journalistinnen und Journalisten herausfordert, ist, dass man im Grunde das bedient, was die AfD auch sich erhofft von einer solchen medialen Präsenz, vor allem natürlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im Grunde deren Opfererzählungen zu befeuern. Also man befragt sie zum Beispiel 10 Minuten zu der Frage, wie rechtsextrem die Partei ist und ob zum Beispiel der Parteichef andere in der Partei für rechtsextrem hält. Und dann sagt der Parteichef überraschenderweise nein und wiederholt das 5-mal und sagt dann aber am Ende dieser 6, 7, 10 Minuten, egal, ja, sie stigmatisieren uns, sie framen uns immer ja nur als Rechtsextreme. Wir können ja gar nicht über Inhalte reden. Wir würden ja gerne mal über Inhalte reden. Aber sie lassen uns ja gar nicht, weil sie uns einfach immer nur mit diesem Etikett versehen wollen und im Grunde gar nicht interessiert sind
an uns. Und stattdessen würde man was machen, Ihrer Meinung nach, am besten?
Mehr Mut haben darin, dass eine Auseinandersetzung mit den Inhalten, die die Partei fordert, egal auf welcher Ebene, Bund, Land, Europa, nicht heißt, dass man sie deshalb weniger rechtsextrem findet oder als weniger rechtsextrem erachten würde. Also ich würde sagen, Neutralität wäre total wichtig. Keine Empörung im Gespräch, keine Skandalisierung, keine Suggestivfragen und vor allen Dingen nicht dieses Herumreiten auf Etiketten, sondern eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem, was gesagt wird. Und zum Beispiel bei dieser Rechtsextremismusdebatte halte ich es für zentral, dass man nicht nur sagt, ja, aber der Verfassungsschutz sagt ja, dass sie rechtsextrem sind, weil Überraschung, dann sagt die AfD natürlich, dass sie nichts vom Verfassungsschutz hält, sondern dann muss man sagen, warum halten wir sie für rechtsextrem? Also was, Konfrontation mit Belegen und so, ist da eine Möglichkeit. Und das Zweite ist sicherlich diese Neutralität, also Unaufgeregtheit, Sachlichkeit im Gespräch, nicht zu verwechseln mit Wohlwollen.
Ja, also Neutralität, keine Empörung und inhaltliche Auseinandersetzung. Das klingt ja eigentlich machbar, ist aber herausfordernd, weil es mit sehr viel Vorbereitung, viel Überprüfung, Hinterfragung und Faktenchecks verbunden ist. Und die Schlüsselaussage in dem Gespräch war für mich, dass die Komplexität der Dinge mit der Komplexität der Kommunikation crasht.
Lage der Nation mit Philipp Banse und Ulf Burmeister. Ausgabe 396 vom 8. September 2024. Welche Verantwortung tragen die Medien für den Aufstieg von Populisten? Empfehlung Nummer 3.
Nicht nur der Journalismus trägt eine Verantwortung im Umgang mit Populismus, sondern auch wir, die Konsumenten von Medieninhalten und wie wir diese rezipieren. Und meine dritte Empfehlung beschäftigt sich genau damit. Und zwar ist das eine Ausgabe des Podcasts Was wichtig ist. Das ist ein Podcast der österreichischen Tageszeitung Die Presse. Host ist hier Christine Meierhofer. Und in der Ausgabe vom 19.07.2024 mit dem Titel Was hilft gegen die Verrohung des politischen Diskurses ist die Journalistin Ingrid Brodnik zu Gast, die gerade das Buch Wieder der Verrohung herausgebracht hat. Und Wieder der Verrohung meint hier die Zerstörung von politischen Debatten, zum Beispiel durch die Instrumentalisierung von Beleidigungen, durch Kampfbegriffe, Schwarz-Weiß-Denken und Polarisierung. Und die Gefahr bei dieser Polarisierung liegt für mich als Konsument darin, dass ich mir das andere Lager als homogene Gruppe vorstelle, die alle extrem sind.
In den USA, wenn Leute hören, jemand ist ein Trump-Fan, dann hat man sofort ein Bild vor Augen, nämlich man hat den extremsten Trump-Fan vor Augen, der gerade bei einer Trump-Rally steht, ein MAGA-Hut, also Make America Great Again-Kapperl trägt und was weiß ich, noch irgendwas Wildes vielleicht in die Kamera sagt. Aber wenn aber Leute an republikanische Wähler denken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, der Durchschnitt ist nicht der Trump-Fan bei der Rally, der auf jede einzelne Parteiveranstaltung fährt, sondern vielleicht die Nachbarin, die gerade das Auto wäscht. Oder der Lehrer des Kindes, der auch republikanisch wählt. Also man verliert dann den Blick für diese weniger deftigen Meinungen dazwischen. Man hat dann immer so das extremste Beispiel des anderen Lagers vor Augen. Und das, finde ich, ist immer gut, wenn ich vor Augen führe, dass vielleicht Leute anders denken, auch Parteien wählen, die ganz woanders stehen, aber dass in diesem anderen Lager nicht alle gleich sind. Weil es gibt mir die Chance, Gespräche zu suchen. Man nennt das auch Outgroup Homogeneity, Fremdgruppenhomogenität. Ist ein kompliziertes Thema, ein komplexer Begriff, aber er bedeutet ganz einfach gesagt, über das andere Lager, über die anderen, über die Andersdenkenden auch, da haben wir so ein Gefühl der Homogenität, als wären die alle gleich. Und will ich in einer Gesellschaft auch noch versöhnlich sein oder auch wieder Leute erreichen, dann sollte ich von dem Gedanken abgehen, dass die anderen immer nur gleich sind, dass dort alle gleich denken, niemand für mich erreichbar ist, weil dann nehme ich mir auch die Chancen, dass man manchmal sehr wohl auch Gemeinsamkeiten finden kann oder vielleicht Anknüpfungspunkte für Kompromisse.
Ja, also den Titel von Ingrid Brodniks Buch Wieder der Verrohung könnte man also auch als Handlungsempfehlung Wieder der Homogenisierung übersetzen. Und wenn man darauf jetzt noch Selbstreflexion und die Auseinandersetzung mit der, ich sag jetzt mal, anderen Gruppe im echten Leben setzt, zum Beispiel im Verein oder beim Nachbarschaftsfest, dann sind wir schon einen ganzen Schritt weiter darin, gegen Populismus gewappnet zu sein.
Was wichtig ist, Podcast der österreichischen Tageszeitung Die Presse, Ausgabe vom 19. Juli 2024, Was hilft gegen die Verrohung des politischen Diskurses, mit Ingrid Brodnik. Ja, und dann bin ich mal gespannt auf die Podcast-Tipps von Zino Berette im Oktober. Bis dahin.
Bis dahin.
Das Gespräch mit Zino Berette hatte ich aufgezeichnet. Ich hatte es ja angekündigt, dass ich zwei Elemente in dieser Sendung habe, die garantiert mit KI bearbeitet wurden, damit Sie es besser verstehen. Genau wie das folgende Schaltgespräch aus Termingründen. Allerdings, das ich einleite mit einem Ausschnitt aus einer neuen Recherche des Funkformats Steuerung F.
Deutschen Ermittlern ist ein Schlag gegen sexualisierte Gewalt an Kindern im Internet gelungen.
Ermittler haben eine der weltweit größten Kinderporno-Plattformen im sogenannten Darknet gesprengt.
Damit man Boys Town im Darknet aufrufen kann, braucht man eine spezielle Software, den Tor-Browser. Man wird dabei nie direkt mit Boys Town verbunden. Denn mit normalen Browsern könnte die Polizei eine IP-Adresse einfach verfolgen.
Irgendwann kamen die Ermittler Andreas G. auf die Schliche. Die Frage ist, wie eigentlich? Der nutzte ja schließlich Tor. Spannend ist vor allen Dingen die Frage, was das jetzt eigentlich bedeutet für Menschen, die Tor nutzen. Also zum Beispiel auch für Oppositionelle und Whistleblower in autoritären Staaten. Ist Tor noch sicher?
Die Frage zu stellen heißt, sie zu beantworten. Ich begrüße in der Leitung in Hamburg einen der beiden Mitautoren der Steuerung F-Recherche, Daniel Moosbrugger vom Magazin Panorama des Norddeutschen Rundfunks. Vielleicht, Daniel, zunächst kurz nochmal zu eurem Film. Die Frage jetzt kurz am Ende dieses Ausschnitts ist ja sozusagen nur Beifang. Eigentlich hattet ihr eine Recherche über einen pädophilen Kriminellen. Vielleicht nochmal, wie bei euch die Entwicklung zur Stoffrecherche war?
Tatsächlich war es nicht geplant, diese Schwachstelle im Tor-Netzwerk zu enthüllen. Wir haben zu diesem Fall Boys Town recherchiert und hatten das schon lange gemacht und haben irgendwann Unterlagen bekommen, wo wir gesehen haben, wie dort Ermittlungsbehörden eigentlich vorgegangen sind. Das war in Vorbereitung eines Interviews, was wir eben mit diesem überführten Kriminellen Andreas G. führen konnten. Wir wollten mit ihm sprechen, wie wird man eigentlich kriminell als Pädophiler? Wie kommt man dazu, eines der größten Foren im Darknet zu betreiben? Und beim Studium der Akten und bei der Vorbereitung für das Interview habe ich dann gesehen, Moment mal, wie war es eigentlich möglich, dass hier bestimmte Informationen gewonnen wurden? Ich dachte immer, das geht gar nicht. Und das war im Prinzip der Ausgangspunkt vor 2 Jahren, dass wir gesagt haben, Moment mal, vielleicht ist dieser Fall viel, viel größer, als wir bisher dachten.
Warum geht es eigentlich nicht?
Man muss da jetzt, glaube ich, ein bisschen ausholen. Das Tor-Netzwerk ist ja vereinfacht gesagt so aufgebaut, dass wenn ich etwas im Internet tue, schalte ich eine bestimmte Anzahl an anderen Servern dazwischen, sodass nach dem Stille-Post-Prinzip am Ende nicht mehr ganz klar ist, was tue ich eigentlich genau im Internet? Man sieht irgendwie nur, ich mache was im Internet, aber was genau, sieht man nicht mehr. Und das Tor-Netzwerk galt und gilt auch weiterhin als das beste und größte Anonymisierungsnetzwerk der Welt. Es ermöglicht mir, anonym im Netz Internetseiten anzuschauen. Ich kann damit in undemokratischen Ländern Zensur umgehen. Ich kann damit aber eben auch in dieses sogenannte Darknet kommen. Und gerade das Darknet galt aus einer technischen Perspektive bisher eigentlich als unüberwindbar, unknackbar. Natürlich sind immer wieder Schwerkriminelle im Darknet aufgeflogen. Die haben dann aber meist immer irgendwelche menschlichen Fehler gemacht, sage ich mal. Und wir haben jetzt herausgefunden, dass ein Angriff funktioniert, von dem man immer dachte, im Tor-Netzwerk würde er nicht funktionieren. Das sind im Fachsprech Timing-Analysen. Ich versuche es jetzt so einfach wie möglich zu halten. Im Wesentlichen versucht man, sehr, sehr viele diese Server zu überwachen von Seiten der Strafverfolgungsbehörden. Wir reden bei Tor fast über 8000 Server, die das Netzwerk hat. Und man hat in dem Fall einfach versucht, sehr, sehr viele Server zu überwachen und zu hoffen, dass irgendwann der Straftäter, den man suchte, über die Server, die man überwacht, kommt. Und dann hat man korreliert, okay, die Inhalte sind zwar verschlüsselt, aber sie kommen hier zu dem Zeitpunkt mit der Größe an. Und dann ist man Stück für Stück, hat man sich sozusagen vorgearbeitet durch das Tor-Netzwerk und hat ihn irgendwann de-anonymisiert. Und das ist wirklich ein Durchbruch gewesen, weil man wirklich immer dachte, das Tor-Netzwerk ist gegen diese Form des Angriffs eigentlich resistent.
Nun muss man vielleicht sagen, dass das in dem Fall des pädophilen Kriminellen natürlich ein Fahndungserfolg ist. Aber andererseits, habt ihr es ja auch in eurer Doku angesprochen, ist das auch für Menschen, die sich bewusst vor autoritären Diktaturen verstecken wollen, aber auch für den Norddeutschen Rundfunk zum Beispiel innerhalb der ARD, ein Problem. Worin besteht das?
Das ist, wie so häufig im Digitalen, tatsächlich so, dass es selten eine Überwachungsmaßnahme gibt oder eine Ermittlungsmaßnahme, die so völlig ohne Kollateralschäden auskommen kann. Und in dem Fall ist es eben so, dass wir nur dieses eine Tor-Netzwerk haben. Und das nutzen natürlich wir als Journalistinnen und Journalisten, als Medienorganisationen genauso zu unserem Schutz, zum Schutz unserer Quellen, wie es die Kriminellen dieses eine Tor-Netzwerk missbrauchen für ihre kriminellen Zwecke. Und wenn wir jetzt aufgezeigt haben, dass das Tor-Netzwerk verwundbar ist, dass es nicht mehr so gesund ist, da werden wir vielleicht gleich noch zu kommen, warum dieser Angriff eigentlich möglich war, dass es schwächer geworden ist, vereinfacht gesagt, dann ist das für Kriminelle keine gute Nachricht, weil die Möglichkeiten von Strafverfolgungsbehörden gewachsen sind, Kriminellen auf die Spur zu kommen. Das ist gut, das will ich ausdrücklich sagen. Also man kann Ermittlungsbehörden nicht vorwerfen, dass sie in einem Rechtsstaat versuchen, Kriminelle zu fangen. Es hat aber einfach diesen bitteren Beigeschmack für uns Medienschaffende, okay, das Netzwerk, wo wir im Moment arbeiten, wo wir glaubten, auch unsere Quellen können dort absolut anonym sein, diesen Nimbus hat das Netzwerk verloren. Und ja, wir beim Norddeutschen Rundfunk haben zum Beispiel auch einen sehr sicheren Briefkasten, das nennt man Secure Drop. Das ist letztlich ein Darknet-Server, wo Quellen anonym hinkommen können. Ich möchte ganz bewusst keine Panik verbreiten. Das ist weiterhin, glaube ich, das sicherste System am Markt. Aber es ist eben in ganz bestimmten Fällen eventuell doch angreifbar. Und ich glaube, da muss sich das Tor-Project, müssen sich die Entwickler Gedanken machen, wie sie das Problem in den Griff bekommen.
Das ist die Frage. Lässt sich das überhaupt reparieren oder ist das jetzt nicht mit dieser Methode, die ja, sofern ich das richtig verstanden habe, eher Muster vergleicht im Netz, um sich dann voranzupirschen? Kann man das überhaupt abschotten? Kann man das technisch quasi mit einer Tarnkappe versehen? Und dann gibt es ja möglicherweise wieder einen Gegenangriff, weil ja jede Technologie bringt ja dann auch Hintertüren mit sich. Und letzten Endes kann man sagen, das Tor-Netzwerk ist für bestimmte Anwendungen jetzt tabu.
Ich muss leider sagen, dass tatsächlich eine ganz schnelle Antwort auf diese Angriffe wohl nicht möglich sein wird. Das Einfachste, in Anführungsstrichen Einfachste, was man machen könnte, ist einfach mehr Server in das Netzwerk bringen. Ja? Dann sinkt automatisch wieder die Wahrscheinlichkeit, dass diese vielen Server alle kompromittiert sind im Sinne von, dass Strafverfolgungsbehörden sie überwachen. Aber die Wahrheit ist, dass das Tor-Netzwerk seit vielen Jahren eigentlich kaum noch gewachsen ist. Also es besteht aus Freiwilligen. Jeder Mann und jede Frau kann sagen, ich finde das irgendwie gut, ich stelle mir zu Hause einen Server hin und biete so einen Server an für Menschen, die es brauchen. Das haben aber einfach in den vergangenen Jahren kaum noch Menschen getan. Die Netzwerkgröße ist letztlich gleich geblieben und Folge dieser Entwicklung, dass diese Angriffe möglich geworden sind, ist eben, dass das Netzwerk nicht mehr so divers ist, nicht mehr so groß ist, nicht mehr so dynamisch ist. Und diesen Trend umzukehren, das ist möglich, aber das ist einfach nicht von heute auf morgen möglich. Es gibt technische Lösungen, wie man da ein bisschen Grundrauschen vielleicht noch mit in die Leitung bringen kann. Das wären Softwarelösungen. Vermutlich wird sowas auch getan werden. Aber es löst nicht das Kernproblem, dass das Tor-Netzwerk eigentlich dringend mal wieder diverser und größer werden müsste.
Nun ist ja die Erfindung von WikiLeaks und später auch OpenLeaks genau deswegen gewesen, weil man anderen Servern oder anderen Netzwerken nicht traute. Ist das nicht eine Lösung, dass man dann bei den einzelnen Medien selbst Serverkapazität genau dafür bereithält?
Ich würde da ein Fragezeichen hintersetzen. Also die Stärke vom Tor-Netzwerk, also WikiLeaks hat ja auch auf dem Tor-Netzwerk aufgebaut. Also dort, wo Informantinnen und Informanten WikiLeaks Sachen hochladen konnten, das waren letztlich das, was man öffentlich als Darknet-Server bezeichnet, also als sogenannte Onion-Services. Das sind genau die, wo wir jetzt gezeigt haben, da gab es diese erfolgreichen Angriffe gegen. Ein Netz, was jetzt irgendwie speziell für Medien gemacht ist oder wo man versucht, irgendwie das Gute vom Bösen zu trennen, diese Forderung hat es immer wieder gegeben, Bestrebungen hat es auch immer wieder gegeben. Man kommt am Ende immer auf den Punkt hinaus, wir haben es hier in diesem Fall nicht nur mit Verschlüsselung zu tun, im Sinne von, man möchte geheim halten, was man tut, aber man hat kein Problem damit, dass vielleicht Leute wissen, dass wir beide hier gerade sprechen. So, wir möchten vielleicht nur das verschlüsseln, sodass nicht jeder weiß, was wir sprechen. Tor zeichnet sich ja einfach durch den Schutz der Identität aus. Man ist bei Tor anonym. Man kann als Whistleblower Dinge verbreiten und niemand weiß, nicht einmal das Medium selber, mit welcher IP-Adresse wurde das verschickt, wer steckt dahinter. Das ist eben für Quellen, gerade im hochsensiblen investigativen Bereich, häufig sehr, sehr wichtig. Und hier eine Software zu entwickeln, die gut von böse trennt, wenn sie absolut anonym sein möchte, also überhaupt keine Informationen über diejenigen erfassen möchte, die dort etwas tun, das halte ich für schwierig. Also ich glaube eher, dass es sinnvoll ist, das Bestehende wieder auf Vordermann zu bringen, wenn ich so sagen darf, anstatt ja zu versuchen, dass Medien da selber was machen, weil ich auch, das sage ich jetzt ganz bewusst selbstkritisch, man kann ja auch mal fragen, wenn ich jetzt so latent kritisiere oder zumindest mal feststelle, dass das Tor-Netzwerk gewachsen ist, kann man ja auch fragen, wie viele Medien in Deutschland betreiben denn Tor-Server? Wie viele Medien geben denn Budget frei, um dieses Netzwerk zu unterstützen? Das sind leider sehr, sehr wenige bis fast gar keine. Und das ist in anderen Ländern auch der Fall. Und vielleicht ist eine Lehre dieser Veröffentlichung auch, dass wenn wir im Journalismus glauben, so ein Netzwerk zu brauchen, dass wir eigentlich auch bereit sein müssen, es zu unterstützen. Und da fehlt mir persönlich bei vielen in der Branche und auch bei Entscheidungsträgern, die die entsprechende Budgetverantwortung haben, immer noch leider die Einsicht, dass das sinnvoll wäre.
Meint Daniel Moosbrugger vom Magazin Panorama-Steuerung F im Funknetzwerk, zu sehen unter anderem auf YouTube unter dem Titel Pädokriminelles Forum Boys Town, so agierte Andreas G.
In einem aufsehenerregenden Interview hatte der irakische Diktator Saddam Hussein mit dem Einsatz atomarer, bakterieller und chemischer Waffen gedroht.
Wir werden die gleichen Waffen verwenden, die von unserem Feind gegen uns verwendet werden, betonte Saddam Hussein in einem Interview.
We use the weapons that will be equitable, that will meet the weapons used against us.
Der amerikanische Fernsehjournalist Peter Annett berichtete, dass Saddam Hussein während des 1,5-stündigen Gespräches sehr entspannt gewesen sei. Der irakische Diktator gab zu, die Ölpest am Golf als Mittel im Kampf gegen die alliierten Streitkräfte verursacht zu haben.
Mit diesem Saddam Hussein-Interview ist Peter Annett weltweit bekannt worden. Was weniger bekannt ist, dass der Krisenreporter Christoph Maria Fröhler für das deutsche Fernsehen auch vor Ort war in Bagdad und ebenso das Angebot hatte, Saddam Hussein zu interviewen. Er hatte abgelehnt. Christoph Maria Fröhler ist, wie Anfang der Woche bekannt wurde, 3 Tage vor seinem 82. Geburtstag am 20. September völlig unerwartet gestorben. Fröhler nannte sich selbst einen Krisenjournalist. Die Bezeichnung Kriegsjournalist lehnte er für sich ab, obwohl er alle Grausamkeiten der letzten Kriege in den letzten Jahrzehnten kannte.
Ich habe vom Biafra-Konflikt angefangen über Vietnam, praktisch alle Dekolonisationskriege in Afrika erlebt und auch sehr intensiv halt eben aus den Schwerpunkten der letzten Jahrzehnte berichtet. Das ist immer wieder die Kehrseite der Medaille gewesen, aber es ist halt eben auch ganz wichtig, dass man darüber berichtet, weil nur so kann man der Politik zeigen, was vor Ort wirklich passiert. Denn die großvolumigen Sprechblasen von Politikern, die da in der Region arbeiten, die haben mit der Wirklichkeit nichts gemeinsam. Da ist der scharf recherchierende Krisenreporter erforderlich. Der muss das zurechtrücken. Der muss auch zeigen, wie weit zum Beispiel, denken Sie an das Beispiel Islamischer Staat, die geben ja ständig eigenes Propagandamaterial auf den Sender. Da muss man einfach mal nachkontrollieren, was stimmt davon. Ich würde so ein Dorf mir als Idealfall vorstellen, das leider von dem Islamischen Staat heimgesucht wurde, und mal zählen, wie viele Leute sind wirklich umgekommen, was ist wirklich passiert und wie ist das im Vergleich zu deren eigener Propagandadarstellung.
Christoph Maria Fröder im Medienmagazin 2015. Und diese Haltung, der Propaganda keine Chance zu geben, war es schließlich auch, die dazu führte, dass er das Interview mit Saddam Hussein ablehnte. Klingt zunächst paradox. 2011 erzählte er ja hier im Medienmagazin, warum.
Schauen Sie, ich habe die Zensur jeden Tag hautnah erlebt. Die haben versucht, uns morgens sozusagen beim Frühstück abzufangen, den ganzen Tag über zu begleiten. Und es hat schon sehr viel an Einfällen bedurft, um sie zwischendurch loszuwerden und einmal alleine zu arbeiten, ohne dass sie dabei waren und einem ständig über die Schulter guckten. Ich hatte zusätzlich halt eben das Problem, dass ich jemand, der in der ehemaligen DDR groß geworden war, als Aufpasser, als Minder dabei hatte. Insofern war mein Bedürfnis, die Zensur aus der Nähe kennenzulernen, zumal ich auch im Dauerkonflikt lag mit dem Staatssekretär als auch mit dem Propagandaminister. Er sagte zwar, er sei Minister of Information, ich habe ihn immer als Propagandaminister gezielt angesprochen, was ihn fürchterlich geärgert hat. Also da gab es keine Defizite. Und Saddam Hussein hatte ich schon 2-3 Mal vorher erlebt und damals konnte ich ihm spontan das Mikrofon unter die Nase halten. Und wenn ein Interview so vorbereitet wird, dass Sie Fragen einreichen müssen, klar gesagt bekommen, Sie bekommen keine Übersetzung, dürfen auch keine Nachfragen stellen und das gesamte Filmmaterial wird anschließend kassiert. Nicht mal das eigene Kamerateam durfte es drehen, sondern das Palastteam. Und dann geht es in die Zensurbehörde und die Zensurbehörde guckt, ob er sich an irgendeinem Punkt unklar möglicherweise widersprüchlich ausgedrückt hat und schwärzt es. Peter Arnett hat, soweit ich das weiß, ganz offen nie darüber gesprochen, mehr als die Hälfte des Interviews geschwärzt bekommen. Das hat mir völlig ausgereicht. Ich wusste es von ihm, ich konnte es unmittelbar über den Sender erzählen, wie es abgelaufen ist und konnte klipp und klar sagen, wir haben hier eine andere Entscheidung getroffen, in Absprache mit der Zentralredaktion und haben gesagt, diesen Dingen unterwerfen wir uns nicht. Wir hatten ganz klar durch diese Zensur erhebliche Einschränkungen. Das Schlimmste war, dass wir uns nicht frei bewegen konnten und nicht entscheiden konnten, wir gehen heute dort und dorthin, sondern dass wir quasi im Bus meistens irgendwo hingekarrt wurden. Das waren erschwerte Bedingungen, Bedingungen, die mir persönlich auch sehr an die Nieren gegangen sind, weil ich sie im Grunde nicht praktizieren wollte. Und die großen Glanzstücke waren halt die, also in der ARD, aber auch halt bei CNN gesendet worden sind, weil die haben ja auch meine Beiträge, weil wir über Atlanta überspielten, mit Genuss gesendet, weil sie sagten, da kommt immer noch ein bisschen mehr raus, wenn wir es mal geschafft hatten, die Zensur auszutricksen. Aber es bedarf halt einen enormen Aufwand an Gehirnschmalz. Sie müssen den Minder loswerden, sie müssen den Beitrag schneiden in seiner Abwesenheit, sie müssen ihn wiederum anders bezeichnen, auf Arabisch, ne, falsche Bezeichnung auf die Kassette. Und sie müssen, wenn es irgendwie möglich ist, weil die verlangten sogar teilweise Kopien, eine Kopie vom Tag zuvor machen und ihnen diese Kopie, weil sie es nicht auseinanderhalten konnten, in die Hand drücken. Und erst dann hatten sie halbwegs eine Gewissheit, dass sie überhaupt zu dem Flyaway, also dem Sender, kamen, um das Stück abzusetzen. Da war manchmal der Aufwand derartig groß, dass ich nur sagen kann, also ich habe erlebt, was Zensur ist in der Praxis und ich kann sie gut vermissen.
Krisenreporter Christoph Maria Fröder.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.